Tag zusammen, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Bevor wir einsteigen, kurzer Hinweis in eigener Sache. Dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein, im Moment fehlt der Gesprächspartner Christian Kamlott, mit dem ich ja immer im zweiwöchigen Wechsel spreche. Wir haben im Moment so ein kleines Terminproblem, dass wir nicht zusammenfinden. Also kommt demnächst wieder, im Moment müssen wir ein bisschen uns in Geduld üben. Deswegen folgen erstmal mit mir alleine. Allerdings habe ich jetzt geplant, in den nächsten Wochen regelmäßig andere externe Gäste einzuladen. Ich werde demnächst nochmal mit meinem Kollegen Gunter Gelert von der FH Westküste sprechen. Er ist ja Experte im Bereich Wärmewende und mit ihm habe ich mich schon verabredet. Da gibt es dann demnächst eine Folge gemeinsam mit ihm. Wir wollen heute mal wieder oder schon wieder, ich weiß nicht, sprechen über das Thema Klimawandel. Wir haben jetzt ja im Moment die laufende UN-Klimakonferenz im brasilianischen Belém, wo die Weltgemeinschaft wieder zusammenkommt. Man hat immer noch so den Blick auf Paris damals. Die Welt- und Staatengemeinschaft einigt sich darauf, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Das hat sich mittlerweile erledigt. Dann stellt sich natürlich die Frage, sollte man, muss man schon wieder über den Klimawandel sprechen, über diese Klimakonferenz, was das für Auswirkungen hat, vor allem jetzt mal auf den Fokus, was bedeutet das für uns in Deutschland, hier in Mitteleuropa. Das will ich tatsächlich mal machen, weil es ein neues Dokument gibt, das Klimafaktenpapier, veröffentlicht jetzt in den letzten Tagen, Link wie immer und wie üblich in den Shownotes, mit Basisfakten zum Klimawandel, Fakten, die einfach in der Wissenschaft völlig indiskutabel sind, weil es einfach physikalische Effekte sind, die man nicht diskutieren kann, nicht besprechen kann. Das will ich jetzt heute nochmal diskutieren. Da gibt es immer viele, die dann jetzt mit den Augenrollen sagen, ach, jetzt kommt der Professor wieder und der ist ja für erneuerbare Energien und klar spricht er über den Klimawandel. Und ich kann es nicht mehr hören. Ja, kann ich ja nachvollziehen. Ja, eigentlich kann ich es nicht mal nachvollziehen, aber ich kann mich in solche Personen auch reinversetzen, ist auch nicht richtig. Also, wie drücke ich das aus? Also, ja, wir müssen drüber sprechen, denn ist, auch wenn es nervt, es ist die zentrale Bedrohung der Menschheit und der Klimawandel wird mit voller Wucht kommen. Das gucken wir uns jetzt aber heute nochmal in Ruhe an. Der Einstieg, den möchte ich wählen, genau wie das Dokument es wählt, das Klimafaktenpapier es wählt. Und zwar, das ist ganz schön, die Kerninformationen zum Klimawandel in nur 24 Worten, also quasi kompakte Zusammenfassung zum Klimawandel. Was heißt es? Erstens, er ist real. Zweitens, wir sind die Ursache. Drittens, er ist gefährlich. Viertens, die Fachleute sind sich einig. Fünftens, wir können etwas tun. Und sechstens, die meisten wollen mehr Klimaschutz. Das sind Kerninformationen, die wir haben. Die sind auch völlig unstrittig. Also egal, was da jetzt wieder erzählt wird und wer sagt, ach, man könnte und es wäre... Nein, das sind Fakten. Jetzt muss man sagen, mittlerweile ist dieses Begriff des Faktums oder des Fakts mit Faktenchecks auch immer auch wieder so ein bisschen gefühlt negativ belegt. So, auch jetzt kommt wieder so ein Faktencheck und jetzt wollen sie wieder Besserwisser sein. Ja, so ist die Wissenschaft nun mal. Aber das sind Dinge, die so sind, wie sie sind. Und fangen vielleicht vorne mal einmal an zum Thema Klimawandel. Wieso wissen wir denn eigentlich, was passiert? Jetzt können wir da anfangen, da habe ich jetzt ja auch schon vor einiger Zeit mal ein paar Folgen zu gemacht, zu den Grundlagen des Klimawandels. Das will ich jetzt nicht alles wiederholen, aber es ist halt, die Grundlagen sind relativ einfach. Die Details werden natürlich dann sehr schnell sehr kompliziert, weil das Klimasystem der Erde halt ein sehr komplexes und ineinander verschachteltes physikalisches System ist. Und man ist natürlich in diesen Klimamodellen vor allen Dingen nicht in der Lage, das Klima morgen und nächste Woche vorherzusagen, weil das Wetter ist, wobei Wettervorhersagen auch mittlerweile sehr, sehr gut sind. Aber wir wissen sehr genau, wie die Trends sind, wohin die Reise geht. Denn die Validierung dieser Klimamodelle stimmt leider oder zum Glück, wie auch immer man das sehen möchte. Ich muss sagen, sie stimmen zum Glück, weil die physikalischen Gleichungen, die man verwendet, um das Klima in den Computermodellen zu beschreiben, sehr exakt sind. Also was passiert, was ist das Grundkonzept? Wir haben in der Atmosphäre Klimagase, das heißt also Treibhausgase, die in der Lage sind, Wärmestrahlung abzufangen. Das heißt, was passiert? Wir haben die Sonnenenergie, die strahlt auf die Erde ein. Die Erde erwärmt sich ohne Atmosphäre oder ohne diese Klimagase. Das heißt, wenn wir eine Atmosphäre rein aus Stickstoff hätten, dann Stickstoff ist kein Treibhausgas, dann würde sich die Erde erwärmen auf minus 18 Grad Celsius. Und dann, das ist halt auch wieder ein physikalischer Effekt, der sogenannte schwarze Körper. Dieser Körper strahlt Wärme wieder ab. Das ist ja elektromagnetische Strahlung. Man merkt, wir sind direkt in der Physik angekommen. Abhängig halt von der Temperatur wird auch wieder Energie abgegeben, dass sich ein Energiegleichgewicht einstellt. Das heißt, die eingestrahlte Energie und die abgegebene Energie sind gleich groß. Dann stellt sich eine Oberflächentemperatur von minus 18 Grad Celsius ein. Bedeutet also, wir wären auf einem Eisplaneten. Der wäre halt weiß. Das war die Erde auch in der Vergangenheit, in der Erdgeschichte auch schon ein paar Mal. Dann haben wir halt auch typischerweise niedrige Temperaturen, weil eine weiße Oberfläche Strahlung natürlich gut reflektiert. So, jetzt haben wir aber Treibhausgase in der Atmosphäre. Das ist Wasserdampf, das ist tatsächlich das stärkste Treibhausgas. Da machen wir wenig, da haben wir einen geringen Einfluss drauf, ein bisschen schon, da kommen wir gleich noch zu. Wir haben das Kohlendioxid, CO2, das ist das Treibhausgas, was wir massiv zusätzlich in die Atmosphäre geben. Wir haben Methan, wir haben Lachgas, also Methan, CH4, Lachgas, N2O. So, und diese Moleküle sind jetzt in der Lage, diese Strahlung, die von der Erdoberfläche kommt, aufzufangen, physikalisch. Das heißt, sie sind in der Lage, genau diese Strahlung dann aufzunehmen. Was machen die dann? Dann fangen wir am Kohlendioxid, das kann man dann messen oder tatsächlich auch berechnen. Dann fangen die Atome in dem Molekül an zu schwingen. Die Energie muss ja irgendwo hin. Das heißt, die Atome in dem Molekül schwingen. Aber irgendwann hört das auch wieder auf. Moleküle sind da auch recht träge Gesellen. Und dann geben sie diese Energie wieder ab, denn die muss ja irgendwo hin, wenn die Schwingung aufhört. Die Energie muss freigesetzt werden, wir haben Energieerhaltung. Das heißt, die geht nach oben weg ins Weltall oder aber auch wird nach unten reflektiert in Richtung der Erde. Und damit haben wir natürlich dann eine zusätzliche Schicht, die in der Lage ist, die Wärmestrahlung, die von der Erdoberfläche abgesondert wird, zu halten und wieder zurückzuschicken. Das führt natürlich zu einer Erwärmung der Erde. Und das ist gut so, denn wir sind dann bei plus 14 Grad statt minus 18. Also wir haben allein durch diese natürliche Menge an Treibhausgasen sind wir bei ungefähr plus 14 statt minus 18 Grad Celsius. Das heißt, diese Treibhausgase, die Konzentrationen sind nicht hoch, die führen dazu. Dass das so ist, wissen wir seit mehr als 150 Jahren. Das ist bekannt. Wir haben das in Experimenten, in Messungen nachgewiesen. Das kann man rechnen, also tatsächlich, dass das CO2, das Kohlendioxid, Wärmestrahlung aufnehmen kann. Das ist eine Rechenaufgabe, das mache ich gerne mit meinen Studierenden im Master. Bachelor wäre noch ein bisschen früh, beim Bachelor ging es auch noch. Im Master geht es ein bisschen besser, weil dann die physikalisch-mathematischen Grundlagen etwas tiefer vorhanden sind oder ein tieferes Verständnis vorliegen. Das kann man rechnen, wenn man sich das Molekül vorstellt als Massekugeln, die mit Federn verbunden sind. Also das heißt, die chemische Verbindung zwischen dem Kohlenstoff und dem Sauerstoff ist eine Feder, wie man das kennt aus der Mechanik. Und dann kann man berechnen, mit welcher Frequenz schwingen diese Atome. Das sind nicht beliebige Frequenzen, sondern gibt es feste Frequenzen. Eigenfrequenzen ist dann der Fachbegriff. Und das entspricht genau, oder eine dieser Frequenzen ist genau im Bereich der Infrarotstrahlung, also der Wärmestrahlung. Da kann man rechnen. Und wenn ich es rechnen kann, kann ich es damit auch beweisen. Ja, also wir wissen das sehr genau. Und was wir auch wissen, so viel zu den absoluten Grundlagen, wir wissen genau, dass wir jetzt seit über 150 Jahren schuld sind an der Temperaturerhöhung. Dass es Temperaturschwankungen gegeben hat in der Vergangenheit, ja, das ist ganz normal. Das hat verschiedenste Effekte. Auch das habe ich vor einigen Wochen mal ausführlich diskutiert und erklärt, was das bedeutet. Aber die Korrelation zwischen Kohlendioxidkonzentration der Atmosphäre und Temperatur, das ist bewiesen. Das ist nicht, ja, das eine hat mit dem anderen was zu tun, egal was da manche Leute erzählen, das ist Blödsinn. das muss man tatsächlich in dieser Deutlichkeit mal so sagen. Wenn mehr CO2 in der Atmosphäre, muss es wärmer werden. Haben wir weniger CO2 in der Atmosphäre, wird es kälter. Ende der Aussage. Das muss passieren. Das ist relativ einfache Klimaphysik. So, und wir können das tatsächlich jetzt auch bestätigen. Denn wenn wir jetzt vergleichen nur die natürlichen Effekte, die wir haben, also wir rechnen mal alle menschlichen Auswirkungen auf das Klima, auf die Emissionen raus, dann wäre die Temperatur, ne, das kann man dann messen, Diagramme finden sich alle in diesem Klimafakten-Dokument, bleibt die Temperatur konstant. Ne? Also dann würde sich nichts verändern, man hat nämlich immer noch eine Unsicherheit, das macht man in der Wissenschaft so, dass man dann noch das Konfidenzintervall heißt es dann, also die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb dieses Streifens 95% der Messdaten liegen, stellen wir fest, es passiert gar nichts. Also seit 1850, das ist immer so der Startpunkt der industriellen Revolution, bleibt das konstant. Was wir jetzt aber beobachten und simulieren können, ist, dass wenn jetzt das, wir simulieren den Effekt und wir vergleichen es mit den Beobachtern. Stellen wir fest, die Temperatur geht ja seit 1850, geht ja rauf. So, die natürlichen Effekte bleiben hier unten mit dem Unsicherheitsband, aber die bleiben unten. Und die Simulation sagt aber auch, die Temperatur muss raufgehen, weil wir jetzt Treibhausgase emittieren. Kohlenstoff, also CO2, Methan, Lachgase. Die emittieren wir in unterschiedlichen Ausführungen. Verbrennung von fossilen Brennstoffen, Methan, Bodenbearbeitung, Landwirtschaft und so weiter und so fort. Das heißt also, unsere Beobachtung deckt sich mit den Simulationen, die wir durchführen. Wir sind schuld. Es ist völlig indiskutabel, wieso, weshalb, warum. Es gibt natürlich trotzdem immer wieder Phasen und das führen ja dann auch diese Gegner oder Leugner des Klimawandels an. Das sind Ignoranten der Physik. Nennen wir sie ruhig mal beim Namen und da muss man auch nicht irgendwie gendern oder sowas, denn es sind in der Regel auch männliche Vertreter unserer Zunft, die dann sagen, boah, weiß man nicht so genau. Quatsch. Also, wo geht die Wärme hin? Das Erdsystem, wir haben das Festland, wir haben das Wasser, die Ozeane, wir haben die Atmosphäre und wir schmelzen Eis. Dafür kann ich Energie verwenden. Die meiste Energie geht in die Ozeane. Das sind über 90%. Der Wärmeenergie wird aufgenommen von Wasser. Das haben wir jetzt hier in der Reihe schon mehrfach diskutiert. Wasser ist so ein dankbarer Wärmeträger. Deswegen setzen wir ihn auch ein in Dampfkraftwerken, weil wir in Wasser sehr gut und sehr effizient Energie speichern können und wieder rausziehen können. Das ist die Idee. Und er ist auch ein harmloser Energieträger. Das heißt, dass die Energie nicht primär in die Atmosphäre geht, was dann in den Beobachtungen dazu führt, dass es passieren kann, dass mal über ein paar Jahre, kurze Zeitraum, die Temperaturentwicklung dann vielleicht nicht weiter aufsteigt, sondern konstant bleibt, abflacht oder vielleicht sogar leicht mal ein Jahr runtergeht. Weil die Gegner sagen, ja, es gab aber mal Phasen, wo es untergegangen ist. Ja, das hat dann unter anderem damit zu tun, dass sich in der Zeit die Ozeane stärker aufgeheizt haben. Und das ist die Beobachtung, die wir machen müssen. Das ist viel komplizierter, als die Temperatur der Atmosphäre zu messen. Dass die Ozeane wärmer werden. Das können wir beobachten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Beobachtung, was passiert, wenn ich einen Stoff erwärme? Er dehnt sich aus. Das heißt also, wenn wir die Meere erwärmen, führt das dazu, dass sich das Wasser ausdehnt. Das können wir mittlerweile messen. Die Hälfte des Anstiegs des Meeresspiegels lässt sich darauf zurückführen, dass die Meere wärmer geworden sind. Man kennt das ja, wenn ich jetzt feste Stoffe oder Flüssigkeiten dehnen sich jetzt ja nicht so massiv aus. Bei Gasen, wenn ich die erwärme, ist das was anderes. Da steigt dann der Druck und dann versuchen die halt, sich weiter auszudehnen. Das macht ein Festkörper und eine Flüssigkeit auch, aber natürlich nicht so stark sichtbar. Aber mittlerweile, weil so viel Energie, Wärmeenergie in die Meere geflossen ist, dehnen die sich aus. Zweiter Effekt ist, wir haben geschmolzenes Eis. Wenn das der Festkörper Wasser wieder flüssig wird, das feste Wasser, das Eis schmelzen, brauchen wir relativ viel Energie für, dann fließt das in die Weltmeere. Auch das führt zu einem Anstieg des Meeresspiegels. Das sind zwei Effekte, die wir beide beobachten können. Also auch da völlig indiskutabel. So, jetzt will ich aber gar nicht groß auf die auf die weiteren Klimawandelmodelle gehen oder die Klimamodelle. Das ist ja, also das ist Faktum. Da will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Sondern ich will mal gucken, wo geht die Reise denn jetzt hin? Denn jetzt haben wir gerade die Klimakonferenz und jetzt wird da wieder diskutiert und die Amerikaner, wir wissen, wie die zum Klimawandel im Moment stehen, oder die Amerikaner, das ist vielleicht nicht richtig gesagt, sondern vor allem die Trump-Administration, was die von den Aussagen hält. Andere Regionen der Welt denken ähnlich. Also wir beobachten halt einen globalen Wandel, der vor keiner Region Halt macht. Also fangen wir an, betrachten erstmal die Effekte weltweit, bevor wir uns dann mal konzentrieren, was heißt das denn jetzt eigentlich für Deutschland? Also wir sind im Moment auf dem Weg global bis zum Ende dieses Jahrhunderts. Wir wollen ja das 1,5 Grad Ziel einhalten. Wir haben gesagt, ja komm, 2 Grad geht vielleicht auch, aber jedes Zehntel Grad zählt. Wir sind im Moment auf dem Weg bis zum Ende des Jahrhunderts 2,7 Grad Celsius draufzupacken im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Das wird halt sehr, sehr unangenehm bis dahin, weil Extremwetterereignisse zunehmen, kommen wir gleich noch zu, das Ökosystem sich massiv verändern wird und wir dann auch Kipppunkte bekommen, die dann einen selbstverstärkenden Effekt haben werden. Also, was haben wir jetzt? Das letzte Jahr, 2024, war global das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnung. 1,6 Grad Celsius über der vorindustriellen Zeit. So, das ist jetzt wieder ein einzelnes Jahr, ne? Da muss man aufpassen. Aber die Tendenz ist relativ klar, die letzten Jahre waren immer die wärmsten und wir haben einen sich steigernden Effekt. Also 1,6 Grad Celsius letztes Jahr global, wie gesagt, ne? Da muss man mal aufpassen. Wir sind bei der weltweiten Mitteltemperatur bereits bei 1,3 Grad Temperatur. Und wir wollen 1,5, also das Ziel ist völlig unrealistisch, dass wir das bis zum Ende des Jahrhunderts bei den derzeitigen Bemühungen einhalten werden. Also ne, im Moment schießen wir darüber hinweg. Wir müssten dann also Maßnahmen ergreifen, die dann die Temperatur wieder runterbringen. Na, und vor allem diese 1,5 Grad Grenze bezieht sich auf einen langen Zeitraum. Das sind 20 Jahre, die man da betrachtet als Durchschnittswert. Ne, da sind wir, wird schwierig. Ne, die letzten 10 Jahre waren die wärmsten 10 Jahre. Die Ozeane erwärmen sich, wie auch global beobachten wir, dass die Ozeane immer wärmer werden. Ja. Das ist das, was wir haben. Der Anstieg der Meeresspiegel, kann man sagen, ich sehe jetzt ja nicht, dass das Meer 2 Meter hoch gestiegen ist. Das ist natürlich auch nicht der Fall. Der Anstieg des Meeresspiegels ist klein. Da kann ich Deiche bauen. Das geht gegen den normalen Anstieg des Meeresspiegels. 20 Zentimeter seit 1880 gestiegen. Das ist, weiß ich, so viel, wenn man mal so eine daumenkleinen Zeigefinger abspreizt, das sind so ungefähr, beim Erwachsenen ungefähr 20 cm. Das ist der globale Meeresspiegelanstieg. Man kann sagen, naja, ist doch nicht so schlimm. Nein, der alleine nicht. Aber wenn es jetzt zu Sturmfluten kommt, und die treten dann durch den Klimawandel bedingt dann auch häufiger auf, das setzt die Deiche deutlich stärker unter Druck, weil einfach mehr Wasser dann, ne, denn bei den Sturmfluten führt es dazu, diese 20 Zentimeter, das ist dann ein deutlich stärkerer Effekt. Wir haben deutlich höhere Fluten im Sturmfall. Und das halten die Deiche nicht aus. Die Deiche haben kein Problem mit 20 Zentimeter, das kann man locker aufschütten. Also das ist ein weiterer Punkt, den man beachten muss. Es geht nicht um das alltägliche Ereignis, sondern es geht tatsächlich um das langfristige Ereignis. Wir haben eine Versauerung der Ozeane, weil die Meere so 20-30% des Kohlendioxids aufnehmen. Dadurch versauern die Ozeane. Das führt einfach dazu, dass Korallen, Krebse, Muscheln bedroht sind. Korallenriffe leiden zudem massiv darunter, dass die Meere sich erhitzen. Das Great Barrier Reef vor Australien ist sicherlich da das beste Beispiel. Und letzter Punkt ist, das arktische Meereis verschwindet kontinuierlich. Das heißt, das schmilzt. Das ist ja dann der Nordpol. Interessanterweise, und auch da, ne, das ist ein bisschen gerne die Diskussion, also das können wir beobachten, dass die mittlere Meereisausdehnung in der Arktis zurückgegangen ist. Und zwar ungefähr also etwas mehr als 10% pro Dekade, also innerhalb von 10 Jahren, sinkt die Meereisausdehnung um 10%. Das ist messbar, das ist auch signifikant, das heißt, das kann man beobachten. In der Antarktis beobachten wir das im Moment noch nicht. Also die Beobachtung sieht man schon, aber es ist wissenschaftlich noch nicht signifikant, dass wir sagen können, das ist ein statistisch signifikanter Trend. Wir beobachten jetzt seit ungefähr 10 Jahren deutliche Rückgänge, verursacht einmal dadurch, dass wir höhere Wärme oder die Temperaturen der Oberfläche des Meeres sich erhöhen. Das führt einfach zu einer schnelleren Eisschmelze, auch in der Antarktis, wenn man eine erhöhte Salinität. Das heißt, das zusammengenommen führt dazu, dass dass auch in der Antarktis jetzt das Eis schmilzt. Aber das ist noch nicht statistisch signifikant. Da können wir keine Trendlinie reinzeichnen. Das wird kommen, das ist zu erwarten. Das sagen die Klimamodelle voraus, dass das passieren wird. Die Messungen zeigen es noch nicht. Und da gibt es dann halt genug Leute, die dann sagen, ja, aber in der Antarktis passiert doch gar nichts. Ja, das stimmt. Das sind dann regionale Effekte. Die werden aber nach und nach dazu führen. Wir haben aber an sich eine Veränderung der Gletschermassen, das heißt also weltweit alle Eismassen, das kennt man, wer jetzt gerne in den Winter oder vielleicht auch in den Frühlingsmonaten noch in die Alpen fährt zum Skifahren, kennt das vielleicht. Also die Schneehöhen steigen immer weiter an, weil es einfach wärmer wird. Und das sind auch da wieder, muss man aufpassen, regionale Effekte. Das heißt, deutet dann noch nicht auf was Globales hin. Aber an sich beobachten wir, dass die weltweiten Gletschermassen kontinuierlich zurückgehen seit den 1950er Jahren. Also auch da ist völlig indiskutabel, was dort passiert. Naja, und dann der letzte Punkt ist, und auch das ist eine logische physikalische Folgerung des Klimawandels, der Temperaturerhöhung, dass Wetterextreme zunehmen. Also wir haben längere Dürrephasen, wir haben Hitzephasen, die gleichzeitig auftreten, wir haben Starkregenereignisse, wir haben Flusshochwasser, die wir in Regionen beobachten, wir haben tropische Wirbelstürme, die Hurrikane werden immer stärker, die Anzahl der Hurrikanes der stärksten Kategorien 3, 4 und 5 stieg um etwa ein Viertel an. Die Wetterextreme, die lassen sich auch nur erklären durch den menschlichen Einfluss. Also so starke Wetterextreme wären ein sehr, sehr großer Zufall, wenn das auf natürliche Ursachen zurückzuführen ist. Das wird dort passieren. Aber das verteilt sich halt global. Das muss passieren. So, und dann blicken wir mal nach Deutschland. Also was bedeutet denn jetzt dieser Klimawandel? Und auch da, ich kann mir das Bild nicht vorstellen, wie so mancher, der jetzt noch dabei ist und nicht schon vor lauter Klimawandelfrust abgeschaltet hat. Also vielen Dank, dass alle noch mit dabei sind. Ich kann nicht verstehen, dass man jetzt sagt, boah, ich kann es nicht hören, jetzt kommt er noch auf Deutschland, jetzt erzählt er uns wieder, was jetzt hier alles passiert. Ja, aber ich sage ja nur, was ist? Und wenn man das nicht hören will, da kann man natürlich dann irgendwie apokalyptische Szenarien aufbauen. Die Frage ist halt immer, wie kommuniziert man es. Aber tatsächlich haben es halt verschiedene Interessensgruppen geschafft, das vor allem jetzt in den letzten Jahren intensiv die Stimmung wieder zu drehen. Dass man sagt, boah, jetzt kommen wir nicht mit Klimawandel und jetzt hör doch mal auf. Und ja, wir wissen, wir haben es verstanden und jetzt ist auch gut. Jetzt müssen wir erstmal die anderen Probleme lösen. Ja, vollkommen richtig. Auch diese Probleme müssen wir lösen. Wir haben viele Probleme in Deutschland, in Europa, weltweit und die müssen wir alle lösen. Aber über allem das Damoklesschwert ist der Klimawandel, der brutal und mit aller Wucht zuschlagen wird, egal was wir hier im Klein-Klein machen. Das vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Der Professor erzählt wieder über das große Ganze. Alles gut. Also was passiert jetzt in Deutschland? Deutschland hat das Problem, dass sich Deutschland schneller erwärmt als der globale Durchschnitt. Seit 1881 ist die mittlere Temperatur in Deutschland schon bereits um 2,5 Grad Celsius gestiegen. Heißt also, global ist die Temperatur nur um 1,3 Grad gestiegen, in Deutschland 2,5. Wir haben unser 1,5 und unser 2 Grad Ziel schon gerissen. Jetzt kann man sagen, was interessiert Deutschland jetzt das 1,5 Grad Ziel alleine? Das können wir können alleine nicht die Welt retten. Andere Diskussion. Aber Deutschland erwärmt sich schneller als der Rest der Welt. Das liegt halt an der Kontinentallage und so weiter und so fort. 2024 war das wärmste Jahr in Deutschland mit einer Anomalie von 3,1 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit. 3,1 Grad Celsius. Da kann man sagen, gibt auch wieder Leute, die sagen, ach, 3,1 Grad ist doch ganz schön, ne? Winter nicht so kalt. Ja gut, es hat aber massive Auswirkungen auf das Ökosystem, was wir hier in Mitteleuropa haben. Ne? Alle die 10 wärmsten Jahre, die wir gemessen haben seit 1881, traten nach dem Jahr 2000 auf. Ne? Also tatsächlich, ne, 2023 lagen wir bei 2,8 Grad, 2022 bei 2,7 Grad Temperaturerhöhung. Ja, ist halt unangenehm. Ach, da werden manche Leute sagen, ja, muss ich weniger heizen. Das ist halt sehr kurzfristig gedacht. Also das ist genau das, was wir beobachten. Was wir auch haben, auch da gibt es ja immer wieder Leute, die sagen, ja, ach, früher, da waren wir auch immer im Schwimmbad und da war auch schon heiß. Ja, da muss man aufpassen, wenn Leute mit anekdotischer Evidenz kommen und sagen, wie es früher war. Das ist halt mehr verklärte Erinnerung als gemessene Realität. Wir haben, gehen wir mal weiter zurück, in den 1950er Jahren im bundesweiten Durchschnitt ungefähr 3,5 Heißtage gehabt. Ein Heißtag ist meteorologisch definiert als ein Tag, an dem die Lufttemperatur über 30 Grad Celsius geht. Das heißt also in den 50er Jahren, ältere Semester müssen Sie sich jetzt nochmal erinnern, wie war das damals in der Kindheit? Da gab es bundesweit nur 3,5 Tage, bei denen die Temperatur über 30 Grad Celsius war. Auch dieses ganze Hitzefahren, das gab es so in der nicht. Jetzt in den 1990er Jahren bis heute ist die Anzahl der heißen Tage auf 9 im Jahr gestiegen. Das heißt, eine Verdreifachung dieser Tage von 3 auf 9. Das ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Aber das haben wir, das beobachten wir, dass wir mehr Heißtage bekommen. Gleichzeitig sinkt die Zahl der sogenannten Eistage. Ein Eistag ist ein Tag, an dem die Lufttemperatur, immer gemessen in 2 Meter Höhe, den ganzen Tag unter 0 Grad Celsius bleibt. Das heißt, wir haben den ganzen Tag Frost. Und das nahm ab von 28 Tagen in den 1950er Jahren auf 19 Tage pro Jahr heute. Also wir beobachten neben der reinen Durchschnittstemperatur, dass sich auch solche Tagesdinge verschoben haben. Was beobachten wir noch? Also so 14-tägige Hitzeperioden, also sogenannte Hitzewellen, auch die sind früher nie aufgetreten. Also eine 14-tägige Hitzeperiode mit einer mittleren Tagesmaximumtemperatur von über 30 Grad, die gab es in Deutschland quasi nicht. Also in Hamburg gab es sie zum Beispiel 1994 überhaupt nicht. Danach allerdings schon 6-mal. Das heißt, 6-mal seit 1994 gab es in Hamburg 14 Tage, bei der die die mittlere Tagesmaximumtemperatur der Luft mindestens 30 Grad war. Über 14 Tage. Also jetzt kann man sagen, ach ja, Hamburg. Und bei Hamburg ist es auch nicht bekannt für Hitzewellen. Das würde man eher im Breisgau erwarten. Also, aber auch da, ne, wir sehen den Shift, den wir erwarten. Das muss passieren, dass wir mehr Heißtage, mehr Hitzewellen bekommen. Und gleichzeitig, das ist ja dann so ein bisschen das Schizophrene, ne, wir haben also dann mehr Starkregen und gleichzeitig längere Trockenzeiten. Auch das ist, dann denkt man, ja was denn? Eigentlich, wird es jetzt feuchter oder wird es trockener? Beides, die Extreme nehmen zu. Wir haben früher kürzere Phasen gehabt. Auch früher gab es mal Tage oder längere Zeiträume mit sehr wenig Regen. Aber diese Extreme, wie wir sie in den letzten Jahren beobachtet haben, gab es früher nicht. Also man kann ja gerne mal mit Landwirten sprechen im Brandenburgischen. Die leiden in der Region ganz massiv unter diesen langen Dürreperioden, was natürlich dann dazu führt, dass wir Ernteausfälle haben etc. pp. Also ne, wir beobachten bei den Starkregenereignissen, das haben wir dann in Westdeutschland vor einigen Jahren insbesondere gehabt, nur als es dann im Ahrtal so stark geregnet hat, da hat es innerhalb von 3 Tagen pro Tag zwischen 100 und 200 Litern auf den Quadratmeter geregnet. Ne? Also das sich nochmal vor Augen zu führen, 100 Liter heißt 10 Wassereimer voll, die ich auf einem Quadratmeter auskippe und auf dem Nachbarquadratmeter auch nochmal 10 Wassereimer oder sogar 20. Dass das der Boden und die Flüsse nicht aufnehmen können, ist klar. Und dann kam es halt zu dieser Katastrophe. Wie gesagt, Katastrophenschutz, da muss man sagen, das hat da nicht gut funktioniert. Ansonsten sind wir da einigermaßen gut aufgestellt, denn auch da wieder die Evidenz, die gerne gebracht wird, ja, es gibt doch weniger Klimatote. Ja, auch da muss man mal gucken, wie misst man das, aber jetzt bei Überflutungen funktionieren die Schutzsysteme. Das haben wir jetzt gehabt vor kurzem in Griechenland, als da 750 Liter auf den Quadratmeter gefallen sind, gab es nur 15 Tote. Warum? Weil der Katastrophenschutz funktioniert hat. Wir konnten die Leute nicht retten. Die Infrastruktur war hin, aber die Menschen sterben nicht. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ne, zum Thema Klimaanpassung. Ich weiß noch nicht, ob das der Weg sein muss, dass wir die Infrastruktur kaputt gehen lassen. Aber immerhin, und das ist wichtig, dass wir natürlich die Menschen retten. Denn das muss natürlich dann in solchen Katastrophenfällen immer unser Ziel sein. Da müssen wir den Katastrophenschutz halt ausbauen. Das kostet aber Geld, dürfen wir halt nicht vergessen. Neben dem Wiederaufbau der Gebiete, wie gesagt, sehen wir jetzt im Ahrtal mal ganz besonders, weil das nun ein sehr starkes Ereignis hat. Also, zurück zu den Starkregenereignissen. Wir haben auf das Jahr gerechnet, keine verminderten Niederschläge. Auch das ist wichtig, ne? Der Jahreswert bleibt gleich. Da haben wir Schwankungen, ne? Es gibt Jahre mit mal mehr, mal weniger Regen, aber im Jahreswert, in der Jahressumme, wie viel Millimeter Niederschlag fallen in Deutschland, bleibt es relativ konstant. Da haben wir das nicht. Aber wir haben halt die Phasen, längere Dürrephasen, Austrocknen des Bodens, vor allem halt der oberen Schichten, und dann wieder Phasen mit sehr, sehr viel Regen. Nur im Jahresmittel gleicht es sich aus, aber der Stress, den dann auch das Ökosystem erfährt, ist natürlich viel höher. Das führt einfach dazu, dass wir Ertragseinbußen haben in der Landwirtschaft und so weiter und so fort. Was man auch beobachtet, wenn wir jetzt schon bei der Beobachtung der Natur sind, bei den Zugvögeln durch den Klimawandel, die kommen früher zurück, sie fangen früher an zu brüten, es verändern sich Verhaltensmuster, das kann man tatsächlich beobachten bei den Zugvögeln. Wir haben bei den Pflanzen die Beobachtung gemacht, dass die hohen Temperaturen und auch die Wärme dazu führen, dass sich die Vegetationsperioden verlagern, vor allen Dingen früher, wir haben die kalten, knackigen Winter, wie sie früher mal waren, so nicht mehr. Das heißt, die Pflanzen fangen früher an zu blühen. Das führt zu einer Veränderung des Lebensrhythmus der Pflanzen und der bestäubenden Insekten. Ein weiteres großes Problem, was wir haben mit dem Insektensterben. Also auch da muss sich die Natur anpassen. Das kann sie halt nur sehr langsam und nicht innerhalb von wenigen Jahren. Und wir haben einen früheren Pollenflug. Das ist vor allem für alle Allergiker, gibt garantiert einige hier in der Hörerschaft. Wir haben größere Pollenmengen, das ist deutlich unangenehmer für Menschen mit Pollenallergien. Also auch da beobachten wir massive Probleme. Was heißt das jetzt also für die Landwirtschaft? Diese langen Trockenphasen, die wir jetzt in den vergangenen Jahren regelmäßig hatten, führen zu Ertragseinbußen. Also 2018 war ein Dürrejahr, da lag die Getreideproduktion bei 18% unter dem langjährigen Mittelwert. Schleswig-Holstein und Brandenburg hatte ich ja gerade schon erwähnt, -30%. Dann haben wir halt die Schäden durch Unwetter. Da hatten wir im Juli 21 mal im Westen des Landes das Tief Bernd. Die kriegen aber Namen, diese Hoch- und Tiefdruckgebiete, entsprechende Probleme. Die Waldbrandgefahr nimmt zu, wobei Waldbrände jetzt nicht durch Hitze entstehen. Auch das ist ganz wichtig zu sagen. Das hat dann immer andere Gründe. Gerne auch mal bewusster oder unbewusste Brandstiftung, ne? Zigarettenkippe irgendwo hingeschnipst oder sowas. Aber die Gefahr, ne, weil die Wälder und die Böden entsprechend austrocknen, nimmt die Zahl der Tage mit einer hohen Waldbrandwarnstufe zu. Und da gibt es so einen Waldbrandgefahrenindex, den der Deutsche Wetterdienst rausgibt. Und deutschlandweit geht das rauf von 6 Tagen pro Jahr im Zeitraum 60 bis 1990 und jetzt sind wir bei rund 10 Tagen pro Jahr seit 1991. Kann man sagen, von 6 auf 10, halt mal den Ball flach. Ja, richtig, das geht jetzt langsam rauf. Man muss auch wieder aufpassen, inwiefern ist das statistisch signifikant, dieser Trend. Aber die letzten Jahre, vor allem 18, 19, 20 und 22, waren sehr, also viele Tage mit einer sehr hohen Waldbrandgefahr. Also auch da ist eine Entwicklung. Wie gesagt, das alleine führt noch nie dazu, dass der Wald in Flammen steht, weil hohe Temperaturen allein führen nicht zu einer Selbstentzündung des Waldes. Das geht nicht. Na, man kennt das aus der Bibel mit dem Dornbusch. Das geht nicht so einfach, sondern man braucht irgendein Ereignis, was dann das Feuer auslöst. Und das ist dann in vielen Fällen Brandstiftung. Wie gesagt, also ob das bewusst oder unbewusst, ich würde mal sagen vielfach, ich hoffe, dass es vielfach unbewusst ist, das dann dazu führt, dass es dort dann zu einer Zündung kommt und dann breitet sich das Feuer entsprechend aus. Was haben wir noch in Deutschland? Nord- und Ostsee sind deutlich wärmer geworden. Auch da wieder sehr anekdotische Evidenz. Früher Nordsee in den Sommerferien an der deutschen oder auch niederländischen Nordseeküste 17 Grad. Jetzt hat das die Nordsee schon gerne mal im Sommer 20 Grad Celsius. Das ist immer noch kalt, anders als das Mittelmeer, das sich deutlich stärker aufheizt. Ja, also auch das beobachten wir, mittlerer Temperaturanstieg um etwa 1,6 Grad Celsius. Wir haben also weniger Durchmischung in der ganzen Sache. Der Meeresspiegel steigt, auch da, der Pegel jetzt, Beispiel Cuxhaven wird erwähnt, dass wir 21 Zentimetern, also wieder diese Abspreizung kleiner Finger und Daumen, führt dazu, dass wir da eine Anstieg haben. Auch dieser Gesamtmeeresspiegelanstieg ist auch nicht gleichmäßig weltweit. Das hat noch andere unterschiedliche Effekte. Aber auch das beobachten. Das heißt, wir müssen da entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen. Vor allen Dingen dann halt im Sturmflutfall. So, also das jetzt wieder die Dinge, die wir in Deutschland beobachten und die müssen so passieren. Das heißt, wenn wir das mal so ein bisschen jetzt zusammenfassen und den Blick dann noch in die weitere Zukunft heben, wir werden das 1,5-Grad-Ziel sehr wahrscheinlich verfehlen. Das ist so. Also die aktuelle Politik, die wir gerade machen, liegen wir bei 2,7 Grad Celsius. Also die Schwankungsbreite ist noch zwischen 2,2 und 3,4 Grad Celsius Temperaturerwärmung. Wir sind so bei ungefähr 3 Grad Celsius. Auch da empfehle ich nochmal das Buch 3 Grad mehr. Verlinke ich auch nochmal den Titel, verlinke ich nochmal in den Shownotes. Da ist das auch nochmal beschrieben, was das für Auswirkungen hat auf die verschiedenen Ökosysteme, die wir haben. Also die optimistischen Annahmen sagen, wir sind bei 1,9 Grad Temperaturerhöhung im Fall zum vorindustriellen Zeitalter. Die Versprechen, die gemacht werden global, führen uns zu 2,1 Grad Celsius. Die aktuellen Grenzen sind für 2030 bei 2,6 und wir sind auf dem Weg bei 2,7 Grad Celsius Temperaturerhöhung. Im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Das wird, wie gesagt, katastrophal. Details, was das jetzt alles noch bedeutet, werde ich jetzt hier nicht machen. Weiterer Punkt vielleicht noch zum Abschluss, dass wir halt Kipppunkte überschreiten werden. Das heißt also Veränderungen haben, die wir dann nicht zurückdrehen können. Wir haben die Korallenriffe, die absterben werden. Das westantarktische Eisschild wird wahrscheinlich kollabieren. Das ist auch sehr wahrscheinlich jetzt in den nächsten Jahren. Wir haben die subpolare Wirbelzirkulation, das heißt, dass Meeresströmungen werden zusammenbrechen. Vor allen Dingen, und das ist halt die große Gefahr, da habe ich auch schon mal eine Folge zu gemacht, zum Zusammenbruch des Golfstroms, weil der Golfstrom jetzt nur ein Teil ist der sogenannten atlantischen meridualen Umweltzirkulation, so heißt das. Also es ist quasi dann das Globale, wie dann von der Küste vor Westafrika, dann über den Golf von Mexiko, so nennen wir ihn ja noch, hoch nach Nord- und Mitteleuropa, sich das warme Wasser ausbreitet. Das wird zusammenbrechen. Naja, und dann am Ende auch noch das Absterben des Amazonas-Regenwaldes, der einfach diese Klimaveränderung auch nicht mitmachen wird. Was können wir tun? Aufhören, Dinge zu verbrennen. Das ist das Hauptproblem. Also neben der Anpassung der Landwirtschaft und der Flächennutzung ist vor allen Dingen, wir müssen raus aus dem Verbrennen von Kohle, Öl und Gas. Und das beobachten wir im Moment kaum. Also da sind die Trends weiter ungebrochen. Wir in Deutschland sind halt aus der Kernenergieausgestehung, wir verbrennen noch Kohle. Auch da mal der große Aufschrei, wieso, weshalb, warum, hätten wir doch mal andersrum. Ja, ist richtig, im Zuge des Klimaschutzes wäre der Kohleausstieg sinnvoller gewesen als der Kernenergieausstieg in Deutschland. Die Briten, wie gesagt, haben es andersrum gemacht, mit dem gleichen Effekt, was die Strompreise angeht. Aber global sind wir noch nicht raus, vor allem im Verkehrssektor passiert in Deutschland viel zu wenig. Straßenverkehr, Flüge sind immer noch Klimatreiber. Wir haben in der Landwirtschaft immer noch die Massentierhaltung, die einfach massiv Methan emittieren, in der Industrie, die chemischen Prozesse, die müssen wir elektrifizieren und so weiter und so fort. Also das ist ein, der Weg ist relativ klar und wir müssen halt immer schneller werden und es zählt wirklich jedes Zehntel Grad, um diesen Klimawandel einigermaßen in den Griff zu bekommen. Und auch das darf man vielleicht nicht vergessen, jetzt wirklich zum Abschluss dieser Folge. Es gibt eine sehr breite Unterstützung für den Klimaschutz. Die wenigen, die dagegen argumentieren, die auch eigene Wirtschaftsinteressen unterstützen, sind weniger, aber laut und gut organisiert. Es gibt aber in einer weltweit repräsentativen Umfrage in 125 Ländern wünschen sich fast 90% der Leute mehr Anstrengungen zum Klimaschutz. In Deutschland sind es 86%. Das heißt also, die breite, schweigende Masse, also die einfach nicht rumkrakeelt, vor allem in den sozialen Medien, sind für mehr Klimaschutz, der natürlich also primär durch die Regierung vorangetrieben und vorangebracht werden muss. Und tatsächlich weltweit, auch das eine Kennzahl, weil das ist eine repräsentative Umfrage, aber halt eine Umfrage, dass 69% der Menschen weltweit bereit wären, 1% ihres Haushaltseinkommens zu investieren für oder zur Verfügung zu stellen für mehr Klimaschutz. In Deutschland liegt die Zustimmung hierfür für diese Maßnahmen bei 68%. Ja, klar, geht es mir wirtschaftlich gut, bin ich vielleicht etwas spendabler. Im Moment sind wir wirtschaftlich in einer angespannten Situation. Da wird die Bereitschaft sicherlich wieder sinken. Aber die Umfrage ist 2024 in der Fachzeitschrift Nature Climate Change veröffentlicht worden. Also das ist auch schon was Renommiertes. Da hat nicht einer mal drei Leute angerufen. Das ist schon eine sehr fundierte, wissenschaftlich fundierte Untersuchung. Das heißt also, es gibt, und vielleicht das ganz wichtig jetzt zum Abschluss, es gibt weltweit eine klare Zustimmung zu mehr Klimaschutz. Es gibt einen klaren Willen in der breiten Masse der Bevölkerung, es passiert halt nur zu wenig. Also, schließen wir ab die heutige Folge. Wir müssen mehr tun. Wir müssen es global tun. Wir in Deutschland sollten, müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Wir müssen natürlich auch dann auch Klimaanpassungen vornehmen oder Klimawandelanpassungen vornehmen, um uns dann vor Extremwetterereignissen besser zu schützen, den Katastrophenschutz schützen. Das müssen wir parallel machen. Auch das kostet wieder viel Geld, was wir nicht so wirklich haben. Aber es ist Konsens, Klimawandel ist da, ist real und schlägt brutal zu. Aber es gibt auch einen breiten Konsens der Bevölkerung. Jawohl, wir sollten, wir müssen global mehr tun. Und das ist das, was ein bisschen Hoffnung macht ihr bei den apokalyptischen Ausblick in die Zukunft, was die Klimaveränderung angeht. Dass wir kriegen es noch hin. Ne? Und damit, das ist, denke ich, ganz wichtig. Wir können es schaffen, wenn wir zusammenarbeiten global. Wir können etwas tun. Das ist der Weg, den wir gehen können.